Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einer neuen Ausgabe unseres Talk-Formats. Die Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump jährt sich zum ersten Mal, also die zweite Präsidentschaft. Und wir wollen jetzt einmal zurückblicken, was hat Donald Trump in diesem Jahr tatsächlich alles erreicht? Was hat er von seinem Wahlprogramm und von seinen Wahlversprechen tatsächlich einhalten können? Hierfür habe ich mir eine Expertin eingeladen, nämlich Denise Koch ist da von Invesco. Mit ihr blicke ich auf ein Jahr Präsidentschaft von Donald Trump zurück. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit unserem Video.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Denise, schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast, jetzt zum zweiten Mal. Mal sehen, ob wir den Hattrick nochmal vollkriegen. Heute wollen wir uns mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen, nämlich der Amtszeit von Donald Trump, die sich jetzt jährt. Also das erste Jahr ist vollbracht, ein Jahr USA und Welt unter Trump. Ich bin gespannt, welche Themen und welche Entwicklungen wir hier zutage fördern werden. Und bevor jemand fragt, also wir haben noch kein Invesco-Schild, aber wir haben eine Invesco-Tasse und das kann man sich auch mal schmecken lassen. Hervorragend. Ein Jahr unter Trump. Unter welcher Überschrift würdest du jetzt so das erste Jahr subsumieren?
Ich denke, das erste Jahr war schon sehr spannend, weil wir einfach wir hatten unheimlich viele Probleme mit den handelspolitischen Regulierungen. Es wurden am Liberation Day super starke Signale gesendet. Wir hatten eine extrem hohe Volatilität, die auch eventuell daraus folgte. Aber wir haben auch gesehen, dass Trump sehr viele Entscheidungen in sehr, sehr kurzer Zeit getroffen hat. Mhm. Also von daher denke ich, vielleicht ein Jahr voller Spannung, Volatilität und Entscheidungen.
Absolut. Liberation Day, du hast es jetzt gerade angesprochen, also Liberation Day, der Tag, an dem ja Donald Trump im Rosengarten, glaube ich, dann diese ominösen Zolltafeln, also nicht die Tafeln mit den 10 Geboten, aber die Zolltafeln dann hochgehalten hat und dann für wirklich sehr große Verwerfung in den Märkten gesorgt hat. Und die Zölle spielen ja immer noch eine Rolle offensichtlich, ne?
Definitiv, ja. Also vielleicht können wir auch später noch mal ein bisschen detaillierter auf den Liberation Day eingehen, weil das ist ein unheimlich komplexes Thema. Hat aber auch zu unheimlich vielen Auswirkungen geführt.
Gab es irgendwelche Erwartungen im Vorfeld, die du jetzt an die zweite Amtszeit dann hattest? Weil ich fand es ganz interessant. Ich hatte mich auch mit einer Kollegin von dir, wenn man so will, von Amundi, mit der Frau Rosenberg unterhalten. Und die sagte dann, ja gut, der wird schon nicht diese ganzen politischen Institutionen aushöhlen. Das wird schon alles gut werden und man wird ihn einfangen können. Aber was hat dich am meisten überrascht? Was sind so deine Erwartungen gewesen?
Also ich glaube, die Erwartungen waren relativ neutral. Wir wollten wirklich erstmal abwarten. Also jetzt, sag ich mal, wenn ich von mir rede, rede ich auch aus Invesco-Sicht. Man wollte erstmal gucken, was kommt, weil das waren doch viele Sachen auf der Agenda, die er sich vorgenommen hatte. Ich denke so, dass das meiste, was man erwartet hat, war, dass er die American First Agenda weiterführen wird. Das heißt wirklich den Inland zu stärken, die Wirtschaft zu stärken. Was dann am meisten mich überrascht hat, waren eigentlich zwei Sachen, über die hatten wir es auch eben schon, war tatsächlich der Liberation Day, also der Tag mit den Tafeln. Ja. Und das war wirklich ein sehr spannender Tag. Und die zweite Sache waren die Executive Orders, die er den ersten 100 Tagen da durchgejagt hat. Das war einfach eine Masse an Entscheidungen. das war wirklich im Vergleich historisch gesehen einzigartig. Was es ausgelöst hat, ist eine andere Sache, aber das, was erstmal an Aktivität da hochkam, war schon extrem.
Ich glaube, die Anzahl an Executive Orders, ich meine, es wären irgendwie 140, hatte ich mal gelesen, wären es gewesen. Dann andere Quellen sprechen dann wieder von 200. Also regieren nur noch per Executive Orders, dann um möglichst schnell da an Traktion zu gewinnen und ja, die Agenda durchzuboxen.
Das stimmt, ja.
Ja. Welches von den Wahlversprechen siehst du jetzt am relevantesten oder am wichtigsten?
Vielleicht, wenn wir so betrachten, also er hat ja sehr viele Wahlversprechen gehabt und sag ich mal, die meisten, und das ist ja das eigentlich, was wir heute schauen wollen, was hat wirklich so volkswirtschaftliche Auswirkungen, war auf jeden Fall alles, was mit der Handelspolitik zu tun hat. Also dieses ganz klassische Thema, jetzt nicht unbedingt Zölle, sondern einfach, okay, wie gehe ich international mit dem Handel um? Er wollte, dass weniger nach Amerika rein exportiert wird. Und dafür sind halt eben Zölle ein Instrument, unter anderem. Ich denke, das Thema Steuerpolitik war das andere, was sehr viele Auswirkungen hat. Und natürlich auch die Industrie- und Energiepolitik. Gerade bei der Energiepolitik wollte er mehr auf die fossilen Energiestoffe zurückgehen. Die, die erneuerbaren Energien eher so ein bisschen in den Hintergrund schieben und natürlich auch so ein bisschen das Thema Deregulierung am Finanzmarkt weiter nach vorne bringen. Das war, glaube ich, so das, was er sich vorgenommen hat, was auch die meisten Erwartungen am Markt geschaffen hatte.
Ja. Wenn wir jetzt gucken, was hat er denn tatsächlich umgesetzt? Ja,
überraschenderweise ziemlich viel. Also zumindest von den drei Punkten, die wir uns jetzt eben oder die wir genannt haben, hat er beim Thema Handelszölle oder Handelspolitik, hat er die Zölle, wie gesagt, am Liberation Day eingeführt. Er ist immer noch in den Diskussionen, also sie sind noch nicht final, aber er kommt langfristig genau dahin, wo er hinkommen möchte, weil er wirklich alles neu verhandeln konnte und es finden teilweise Übereinstimmungen ab. Mhm. Ob das jetzt ist, die perfekte Lösung ist einmal dahingestellt, aber das, was er zumindest gesagt hat, hat er umgesetzt. Das Gleiche gilt bei der Steuerpolitik. Da hat er zwar nicht gesagt, oder man nennt es ja auch Fiskalpolitik, also irgendwie immer Begünstigungen in den Markt rein. Er wollte jetzt nicht da Riesengelder reinschießen, aber er wollte einfach die Steuererhöhung, die quasi Vorgänger gemacht haben, einfach wieder rückgängig machen. Und das hat er getan. Also die Unternehmenssteuern zum Beispiel, dass eben mehr Geld wieder für die Unternehmen zur Verfügung steht, das hat er sag ich mal, rückgängig gemacht, es hat funktioniert. Ja, und das Dritte tatsächlich die Regulierung und der, also der Rückgang auch in die fossilen Energie oder die Unterstützung der fossilen Energiebeschaffung hat er auch durchgesetzt. Auch, sei mal dahingestellt, wie gut, wie schlecht, aber er hat es umgesetzt und auch die Deregulierung, gerade bei Kryptowährungen, ist auch ein Beispiel, dass
The Genius Act, ne?
Genau, dass er das gemacht hat.
Ja. Fand ich ganz interessant. Ich hatte ja auch vor jetzt ein paar Monaten mit Roman Reher, mit dem Blocktrainer, gesprochen und hatte ihn auch gefragt, so, was, wie siehst du die Trump-Politik, was hat er umgesetzt? Und Roman Reher sagt so, ja, normalerweise verspricht er sich da nicht allzu viel von Politikern, aber Trump hat offenbar geliefert, das kann man jetzt gut und schlecht finden. Wir haben jetzt keine Beziehung dazu. Wir wollen ja nur analysieren, okay, was ist tatsächlich passiert?
Genau.
Was hat er umgesetzt? Also Handelspolitik, Steuerpolitik und die Regulierung, Energiepolitik. Da ist er auf jeden Fall tätig geworden.
Ja.
Genau. Wir haben die Executive Orders angesprochen. Executive Orders angesprochen in den ersten 100 Tagen. 140 waren es, verglichen mit Obama in den ersten 100 Tagen 19.
Ja.
Und George Bush und Bill Clinton 11 und 13.
Ja, das ist erstaunlich. Also, wie gesagt, das ist eine Symbolpolitik, war natürlich. Aber die Tatsache ist, er hat es umgesetzt. Es war wirklich eine Masse an Entscheidungen, die er getroffen hat. Und vielleicht zum Hintergrund, was steckt überhaupt dahinter? Also es sind keine Gesetzesentscheidungen oder man ändert das Gesetz, aber das sind quasi wie so Empfehlungen, die verpflichtend sind für die Amtshäuser oder einzelnen Unterkategorien, die eben umzusetzen. Also es sind quasi wie so Gesetze-Light. Das heißt, wenn eben gesagt wird, ich möchte, dass das und das passiert, dann muss es auch tatsächlich umgesetzt werden. Unter anderem eben durch die Handelspolitik waren viele Bestandteile, die er umgesetzt hat. Gleiches gilt auch für die Deregulierung. Und das ist schon im Verhältnis zumindest beispielslos, was diese Anzahl, also diese Schlagzahl an Entscheidungen angeht.
Ja.
Vor allem in dieser kurzen Zeit. Also wir sprechen ja von 100 Tagen.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich erstaunlich.
Jetzt wissen oder kennen die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer dich insbesondere als ETF-Expertin, aber was die meisten vielleicht gar nicht wissen, du bist ja auch eine große Volkswirtin oder hast da auch viele Einblicke. Welche politischen Maßnahmen haben denn sozusagen für dich jetzt die größte Hebelwirkung gehabt? Wir haben jetzt schon gesagt, okay, wir haben jetzt diese drei Maßnahmen, Handelspolitik, Zölle und so weiter. Was hat für dich auf die volkswirtschaftliche Kennziffern so den größten Einfluss gehabt?
Tatsächlich drehen wir uns hier immer wieder um dieselben Themen. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil das auch die meisten Auswirkungen hat. Also wenn wir uns zum Beispiel die Handelspolitik anschauen. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Zölle einführe? Also ich möchte ja, oder was hat Trump oder was möchte Trump damit auswirken? Wenn ich sage, ich versteuere, also ich setze, sag ich mal, Zölle auf Exporte, also Exportgüter aus Europa, dann werden die Produkte aus Europa teurer. Das heißt, wenn ich jetzt in Amerika lebe und ich merke, okay, das, keine Ahnung, das Buch kostet auf einmal 10 Euro mehr, wenn ich es aber also bei mir zu Hause kaufe, bei mir produziert, ist es wahrscheinlich günstiger. Das heißt, was passiert automatisch? Die inländische Wirtschaft wird hoffentlich angekurbelt, wenn natürlich die Produktion da ist. Also ich bevorzuge dann eher inländische Güter als ausländische Güter, die, sag mal, höher verzollt werden, weil sie einfach teurer sind. Natürlich gibt es Ausnahmen. Meistens sagen dann so ein bisschen Luxusgüter, sind eigentlich egal, welche Zölle da drauf sind, man kauft sie trotzdem.
Ja, aber es hat ja auch Leute sind, die es sich dann leisten können und die jetzt ja nicht so preissensitiv entscheiden müssen.
Genau, aber gerade so die Sachen des täglichen Lebens oder, also gibt es ja diverse Sachen, auch Stahl ist ja so eins der Themen. Natürlich nehme ich dann eher die Sachen, die aus dem Inland sind, weil sie theoretisch günstiger sind. Und das heißt, das hat erstmal theoretisch den Effekt, dass es die Wirtschaft fördern sollte. Das kann aber langfristig dazu führen, dass Wohlfahrtsverluste entstehen, weil natürlich zum einen im Inland der Wettbewerb gar nicht mehr so extrem ist. Weil es gibt ja jetzt erstmal diese bestimmte Hürde von ausländischen Gütern. Das heißt, also im Landinneren können sie quasi frei die Preise auch ein bisschen anheben, weil sie wissen ja, ab wann es sich nicht mehr rechnet, wodurch tatsächlich indirekt eine Inflation entstehen kann. Mhm. Und das führt langfristig tatsächlich eher zu negativen Auswirkungen. Sehen wir jetzt noch nicht, aber hat, sag ich mal, viele feine Details, wie berücksichtigt werden sollten. Und natürlich extreme Auswirkungen auch auf die Volkswirtschaft.
Ja.
Gleich bei der Steuerpolitik. Wenn ich Unternehmenssteuern senke, habe ich automatisch mehr Geld, was ich reinvestieren kann. Ich kann mehr für die Wirtschaft tun. Und eigentlich sollte die Wirtschaft dann angekurbelt werden. Im nächsten
Schritt, die weniger belastet wird, so rum, ne?
Genau, genau. Ja. Im nächsten Schritt steht dann aber wieder die Inflation vor der Tür und kann sagen, hey, es ist immer so ein vages Spiel und man muss gucken, kriegt man den richtigen Pfad hin, ja oder nein. Da wir jetzt erst ein Jahr haben, sehen wir natürlich die Inflation noch nicht. Aber das ist, sag ich mal, im Hinterkopf immer ein Risiko, was bei diesen Entscheidungen mitkommen kann. Ein Thema Deregulierung, ganz klar. Aber man hat es am Kryptomarkt, glaube ich, gesehen. Jedes Mal, wenn er davon gesprochen hat, was für den Kryptomarkt zu tun, hat es direkt Auswirkungen auf den Markt gehabt. Also das, was er da schon quasi eingeführt hat oder angekündigt hat einzuführen, hat schon extreme Auswirkungen auf die Märkte und auch auf die Volkswirtschaft.
Ja, böse Zungen würden behaupten, Donald Trump wäre der größte Frontrunner überhaupt. Ne? Aber gut, da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das wollen wir nicht bewerten. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Wenn wir uns jetzt, wir haben jetzt die Einflussfaktoren auf die Wirtschaft genannt. Die Implikationen sind jetzt natürlich vielgestaltig. Wir müssten gucken, was macht die Inflation, was machen die Arbeitslosenzahlen, wie geht es mit den Unternehmen weiter. Das können wir ja beispielsweise an den Aktienkursen ablesen. Und die US-Wirtschaft wächst ja auch, sage ich mal, auf einem flachen Level, trotz politischer Unruhe. Also wie erklärst du dir diese Resilienz?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich Unternehmensgewinn habe, egal erstmal, was die Politik macht. Also wenn mein Unternehmen funktioniert, wenn ich mein Output habe und meine Produkte nachgefragt werden, ist es erstmal auch unabhängig davon, welche Regulierungen sind. Natürlich kann ich mich als Präsident zum Beispiel sagen, ich möchte die ein bisschen begünstigen, ich möchte sie ein bisschen fördern. Das gibt dann, sag ich mal, Extraschub oder hemmt ein wenig. Oder wenn die Zinsen hochgehen, ist es natürlich für mich teurer, Kredite aufzunehmen. Das heißt, ich überlege, wirklich nochmal investieren. Und auch das Thema Arbeitslosenzahlen ist das Nächste. Also wie viele Arbeitslose gibt es im Land? Das trägt alles, sag ich mal, zum gesamten Wirtschaftswachstum bei. Die Unternehmen gucken aber erstmal nur auf sich alleine. Und das merken wir auch. Denen ist es ja grundsätzlich erstmal egal, was am Markt, also drumherum ist. Hauptsache, es gibt noch genug Abnehmer für ihre Produkte. Das ist tatsächlich der Fall. Von daher die Unternehmensgewinne, die profitieren. Wir haben künstliche Intelligenz, die auch ihren Beitrag dazu leistet. Aber natürlich ist das Thema Arbeitslosenquote oder war in den USA letztes Jahr doch immer wieder ein Thema. Problem ist so ein bisschen aufgrund des Shutdowns, also dem Government Shutdown, ist es nicht ganz so perfekt messbar oder wir haben nicht die perfekt zuverlässigen Zahlen. Also wir haben so ein paar Orientierungszahlen, die wir nehmen können. Aber es ist nicht einwandfrei klar, dass wir sagen können, es hat die und die Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote. Oder es sind jetzt eben mehr Arbeitssuchende. Aber auch der Markt in den USA funktioniert ja ganz anders als in Europa. Also wenn ich in Deutschland vor die Tür gesetzt werden möchte, das dauert erstmal.
Ja klar, also der US-Arbeitsmarkt ist natürlich viel flexibler. Es gibt keinen Kündigungsschutz.
Genau.
Ne? Und das sieht ja hier in Europa dann ganz anders aus. Ne? Ich meine, die meisten Leute kennen sie ja wahrscheinlich, die dann irgendwie 3 Monate Kündigungsfrist erstmal haben und so weiter. Und Sozialplan muss greifen, je nachdem, in welcher Situation sich so ein Unternehmen befindet. Ja. Wie sieht es denn mit den Unternehmensgewinnen aus? Also sind die weiterhin stabil? Wie können wir nach vorne blickend, womit können wir da rechnen, was die Unternehmen tun in den USA?
Also sie sind tatsächlich noch stabil. Die Frage ist natürlich immer, wann hat welche Politik Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne? Wir sehen da momentan kein Risiko. Wir haben auch, wir hatten ja schon mal das Video zum Nasdaq gehabt, das Thema mit der Überbewertung von einzelnen Titeln eventuell. Und selbst da, wenn wir uns so die Top 10, sage ich mal, von den bestimmten, also klassischen Indizes anschauen, sind einfach da die Unternehmensgewinne noch im Rahmen der Kursgewinne. Das heißt, das funktioniert alles. Also wir haben noch keinen extremen Gewinneinbruch gesehen. Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen, gerade wenn es welche sind, die extrem abhängig sind oder also von den aktuellen politischen Entscheidungen. Aber grundsätzlich merken wir es noch nicht.
Okay, du hattest hier nämlich auch eine interessante Folie mitgebracht. Ja. The stock market is not the economy. Also ne, der Aktienmarkt hat nichts mit der wirklich zugrunde liegenden Wirtschaft zu tun. Einerseits sind die Kurssteigerungen mit den Unternehmensgewinnen trotzdem unterfüttert. Ne, so habe ich dich jetzt ja richtig verstanden. Dennoch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel reingucken, wir haben abgetragen 2022 den Beginn der Zinserhöhung durch die Fed und trotzdem steigt der Aktienmarkt. Also eigentlich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern sich für die Unternehmen, Aktienkurse steigen.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich eher ungewöhnlich. Normalerweise sagt man, wenn die Geldpolitik die Zinsen hochschraubt, dann ist es eher wirtschaftsstockend. Mhm. Wenn sie runtergeschraubt werden, also die Zinsen runtergehen, dann ist es eher wirtschaftsfördernd. Theoretisch, es gibt immer Ausnahmen und es ist auch so super viel Erwartungshaltung hinten dran.
Tja.
Also die Aktienkurse spielen ja viel mehr oder spiegeln viel mehr die Erwartungshaltung wider, als wie es am Ende wirklich ist. Ja. Also wenn Trump kommt und sagt, ich mache das, 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 dann denken erstmal alle super, rein mit dem Geld, das wird schon funktionieren. Aber dementsprechend merkt man dann auch genau an so Tagen wie den Liberation Day, dass dann extreme Korrekturen stattfinden, weil da auch wieder die Erwartungshaltung tatsächlich den Kurs stark beeinflusst.
Bedeutet hier auch, wir haben ja das große Versprechen dann ja auf KI, ChatGPT, you name it, Produktivitätsgewinne und große Versprechen, dort eben noch effizienter zu werden. Und das spiegelt sich da auch in den Aktienkursen wieder. Ne?
Ja, die Frage ist, wie gesagt, wie lange? Aber momentan können wir da eher nur positive Signale sehen.
Okay. Die Stärke der US-Wirtschaft, wie viel ist Trump? Wie viel sind tatsächlich die Unternehmen? Kann man es beziffern? Kann man sagen, ja, Donald, das ist nicht dein Werk.
Man sagt so ein Drittel, zwei Drittel. Also zwei Drittel liegt an der Wirtschaftsleistung an sich und ein Drittel ist so ein bisschen der politische Einfluss. Das ist sehr grob gefasst und hängt, also es geht wirklich ins Detail. Natürlich, je wirtschaftsfreundlicher eine Politik ist, desto mehr werden die Unternehmen, sag ich mal, gefördert, zugefördert. Wir sehen das aktuell auch in anderen Ländern wie in Deutschland. Da kommt dann von der Fiskalpolitik, der Bund sagt hier, wir geben ganz viel Geld rein und die Kurse gehen nach oben. Es hat teilweise, sag ich mal, eine Unterstützung, aber die Unternehmen funktionieren an sich von sich alleine. Und natürlich brauchen sie irgendwo ein Umfeld, worin sie arbeiten können und worin sie handeln können. Aber, sag ich mal, der Großteil kommt wirklich an sich von den Unternehmen.
Jetzt haben wir die Unternehmensseite und die, sag ich mal, Makroseite so da schon so behandelt. Jetzt heißt es ja immer häufiger, die Zeche zahlen dann die Verbraucher in den USA.
Ja.
Wenn die Zölle natürlich steigen, dann steigen die Preise natürlich für die Produkte, die aus dem Ausland kommen. Es war dann ja auch, bis dann Tim Cook den Kotau dann vor Donald Trump dann getan hat, war es natürlich auch so, dass dann iPhones ja hauptsächlich in China zusammengeschraubt werden, würde ja teurer werden und so weiter und so fort. Wir erinnern uns ja auch noch gut an die Eierpreise. Jetzt werden Eier natürlich nicht importiert. Aber dennoch, zahlen die US-Bürger die Zeche für diese ganze Zollpolitik?
Ja. Also nicht vollständig, aber man sagt auch ungefähr 2/3 davon wird von den Bürgern mitbezahlt. Und das ist jetzt aktuell der Fall. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, Zölle sind kurzfristig, können sie was bewirken. Langfristig haben sie aber eher mehr Nachteile als Vorteile. Jetzt ist natürlich so, dass natürlich Trump sich wieder mit allen möglichen Ländern neue Vereinbarungen verhandelt. Und vielleicht pendeln wir uns dann auch wieder da ein, wo es sein sollte. Also vielleicht zu einem fairen Level. Er hat ja ein bisschen eine andere Art und Weise, es zu kommunizieren. Also es war ja eine eher Schocknachricht damals. Und jetzt kommt man ja, dass man sagt, man findet wieder zueinander. Zuletzt war es jetzt die Schweiz gewesen und UK, die mit den USA tatsächlich eine Vereinbarung getroffen haben. Also es geht ja in die richtige Richtung. Also vielleicht war das eher mal so eine Art Schockjahr. Und jetzt pendelt man sich ein, aber so hundertprozentig weiß man es leider nicht.
Wie sieht es aus mit dem Arbeitsmarkt? Du hast jetzt schon angedeutet, ja, wir haben jetzt keine 100% verlässlichen Zahlen. Shutdown ist gewesen, vielleicht stehen wir jetzt auch wieder, ne, nach dem Shutdown ist wieder vor dem Shutdown. Die Leute, die halt während Shutdowns aus dem staatlichen Dienst ausgeschieden sind, kommen vielleicht gar nicht wieder.
Ja.
Wie ist das einzuschätzen?
Es ist schwierig einzuschätzen aus deutscher Perspektive. Wir haben jetzt auch unser Research, was sag ich mal, global tätig ist. Wir haben ja auch, also unser Hauptsitz ist ja in den USA. Wir kriegen schon ein paar Inputs mit, aber leider gefühlt ein bisschen zu wenig, dass es greifbar ist. Also es ist schon, also grundsätzlich sieht alles gut aus, aber wir können nicht hundertprozentig sagen, das ist so, wie es sein sollte, weil uns einfach eben ein paar Daten fehlen, weil, wie du schon sagtest, der Shutdown da ist. Dadurch ist es ein wenig schwierig. Aber natürlich möchte, und das ist eigentlich Ziel von Trump, die Volkswirtschaft zu stärken, das heißt auch eine niedrige Arbeitslosenquote zu erzielen. Auch wie wir schon vorhin hatten, die Steuereinnahmen zu senken, gilt auch eigentlich für die Privatpersonen. Gucken wir mal.
Schwierig. Ich bin gespannt, wenn wir wieder zuverlässige Daten haben, wie sich dann tatsächlich entwickelt hat. Natürlich, das ist ja auch ein großes Politikum, weil da natürlich ja auch die Schuld hin und her geschoben wird zwischen Demokraten und Republikanern, weil die Republikaner natürlich sagen, okay, die Demokraten blockieren eine Einigung zum Governmental Shutdown, deswegen sind die verantwortlich für die Arbeitslosen. Die Demokraten sagen dann ja, okay, ihr habt aber versprochen, ihr würdet die wieder einstellen, also die Staatsbediensteten. Wie sieht es denn mit der Fiskalpolitik aus? Wir haben ja da den One Big Beautiful Bill deckt.
Also ja, man hat erwartet, dass sehr viel eigentlich für, also von der Fiskalpolitik ist ja immer, was kann die Regierung quasi an Gelder in eine Volkswirtschaft schicken.
Als Stimulusprogramm.
Genau. Ob es dann irgendwelche Subventionen sind, ob das jetzt Kindergeld, Beiträge sind oder egal was, ist immer die Frage, was gehe ich quasi entweder direkt an den Endverbraucher oder an die Unternehmen. Und an die Unternehmen gab es ja auch schon die Steuerzins, also die Steuersenkung, das war so das eigentlich auch das Einzige, was geplant war für dieses Jahr und auch eigentlich nicht mehr.
Okay.
Also es klang ein bisschen nach mehr, aber es war gar nicht so viel vorgesehen. Jetzt kam auch mal irgendwann die kreative Idee, 2000 US-Dollar einfach an jeden Privatinvestor zu geben. Das ist aber überhaupt nicht sinnvoll, weil das unheimlich stark die Inflation anheizt.
Genau.
Also es ist,
da wäre ich auch noch drauf, bitte.
Also es gab Ideen, ich weiß auch gar nicht, ob es einfach nur Ideen waren, um was zu sagen. Man hört davon nichts mehr. Sinnvoll wären sie nicht, auch wenn ich mich über 2000 US-Dollar freuen würde. Aber wenn jeder sie bekommt, ist das quasi gleichzusetzen mit einer kleinen minimalen Geldentwertung, was wiederum zu höheren Preisen führen würde. Und
ja,
ich würde es nicht so sinnvoll erachten.
Ja, ich finde es ganz interessant. Wir hatten nämlich im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, folgt das alles einem größeren Plan? Weil viele Kritikerinnen und Kritiker natürlich sagen, ja, Donald Trump, der macht so Politik gerade, mit welchem Bein er morgens aufgestanden ist. Und wie du schon sagtest, ne, einerseits heißt das ja, oh Gott, die Eier kosten jetzt $12 oder 6 oder wie viel es dann halt auch waren. Ursteuer, die Verbraucher zahlen die Zeche, hohe Inflationsraten beziehungsweise weiterhin steigende Preise. Und Donald Trump hat gesagt, okay, ich werde mich natürlich für die Amerikaner, für das einfache Volk einsetzen. Es soll alles günstiger werden. Gleichzeitig aber das, was er tut, also Fiskalpolitik, Geld in den Markt geben, Wirtschaft stimulieren, $2000 für jeden, ob es jetzt kommt oder nicht, alles inflationstreibend.
Tatsächlich ja. Also wir sind noch gar nicht an dem Punkt, dass wir sagen, die Inflation ist da, also in wirklich hohem Maße. Ja, die Eierpreise waren ein extremes Beispiel. Ich glaube, die gingen auch durch die Medien, das war.
Ja, klar, die konnte ich jetzt nicht rausnehmen. Die müssen drin sein, ja.
Aber grundsätzlich haben wir, klar, wir hatten eine Inflation, also eine Inflation ist ja immer irgendwo da, wenn wir keine Deflation haben.
Ja.
Das heißt, eine minimale Geldentwertung ist da, die Frage ist nur, wie stark ist sie? Und die Fed, das ist quasi die EZB, also von Europa, die EZB ist das gleiche, die Fed in Amerika, die hat auch ein bisschen unterschiedlich, nicht nur das Ziel der Preisniveaustabilität, also Thema Inflation sollte nicht so hoch werden, aber auch auf gar keinen Fall eine Deflation, weil eine Geldmehrung ist es ja dann, also quasi, wenn das Geld langfristig immer mehr wird, schadet noch mehr der Wirtschaft als eine Inflation, weil ich ja automatisch, wenn ich wüsste, mein Auto wird, weiß ich nicht, 5.000 Euro in 3 Monaten weniger kosten, würde ich natürlich warten.
Ja.
Und wenn das alle machen, habe ich dann am Ende so eine Art
Abwärtsspirale.
Genau, die super schädlich sein kann. Und also die Fed hat einmal das als Aufgabe und einmal die Aufgabe, die Arbeitslosenzahlen niedrig zu halten. Das ist auch der große Unterschied zu uns in Europa. Wir haben es ja immer heißen, Niveau Stabilität.
Wie sieht es denn konkret dann jetzt mit der mit der Zinspolitik aus, also mit der Politik der Federal Reserve Bank. Ja. Was haben wir zu erwarten? Offensichtlich ja weitere Zinssenkungen.
Genau, und das ist glaube ich, genau der große Unterschied. Wir reden hier auf der einen Seite die ganze Zeit von, alles ist inflationsfördernd, aber tatsächlich erwarten wir, dass die Fed die Zinsen eher runterschrauben wird. Das heißt eigentlich sogar auch noch inflationsfördernd, aber einfach aufgrund diverser, also einzelnen Feinheiten, sind aber die Signale stark da, dass dies wahrscheinlich eher runterschrauben wird. Mhm. Thema Arbeitslosenzahlen, Thema also wirklich auch die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Und die Inflation ist, wie gesagt, noch nicht da. Mhm. Und deswegen denken wir eher, dass die Zinsen sogar noch runtergehen werden, was die Volkswirtschaft natürlich noch mal mehr Aufschwung geben wird.
Ich bin gespannt auf jeden Fall, mit wie viel Zinssenkungen rechnet ihr bei Invesco im nächsten Jahr?
Kann ich nicht sagen. Okay. Müsste ich nachschauen, aber wir sind da sehr verhalten. Also es waren ja auch zuletzt sehr kleine Schritte gewesen. Ja. Ich vermute, dass es in dem gleichen Bereich bleiben wird. Aber ich muss ehrlich gestehen, habe ich nicht verraten.
Du hast noch eine interessante Folie mitgebracht. Ja. Und zwar geht es um ein Jahr Trump. Wie hat sich das alles ausgewirkt? Ja. Also sein Wirken auf Nasdaq 100, S&P 500 und MSCI World. Und wir haben einmal die Präsidentschaftswahl am Anfang und wir haben den Liberation Day.
Also es ist eigentlich eine ganz einfache Folie. Wir haben den MSCI World genommen, wir haben den Nasdaq 100 und den S&P 500 genommen. Aber ich finde das einfach ein ganz interessantes Statement, weil oft frage ich mich ja, was war denn wirklich an den Aktienmärkten los? Und das Schöne ist erstmal, dass eine extrem hohe Korrelation zwischen drei Werten ist. Natürlich ist der MSCI World mit 70% mit Amerika belastet. Klar. Also, aber trotzdem sehen wir ja, die USA gibt so ein bisschen auch den Takt an, was weltweit quasi Auswirkungen auch hat. Und man sieht ganz klar, die Erwartungshaltung am Anfang war relativ hoch nach der Präsidentschaftswahl, gefolgt vom Liberation Day. Und das war, glaube ich, so das Kernereignis. Wir hatten da also extreme Kursschwankungen, extreme Kursverluste. Aber auch die Volatilität ist extrem hochgegangen und auch eben die Angst am Markt. Also das ist, glaube ich, das, was so am eigentlich das letzte Jahr wirklich das Ausschlaggebendste war. Danach allerdings ist es einfach konstant leicht nach oben wieder gegangen.
Ja.
Also es war ein Schock, der war meines Erachtens nach auch kurzfristig total gerechtfertigt. Aber dann hat man es einfach wieder so akzeptiert.
Was ich sehr interessant finde an der Grafik ist, dass du siehst ja den Liberation Day und du hast, der Drawdown ist auf jeden Fall bei den US-Werten viel höher als jetzt beim MSCI World, denn natürlich, ich bin ja auch breiter diversifiziert.
Genau.
Dann aber kommt der Rebound und ich glaube so dann Anfang 2025, also so nach dem ersten Quartal, zieht die Nasdaq davon. Ja. Vermutlich KI, Innovationen.
Genau, also der Nasdaq 100, der hat ja eine Daseinsberechtigung.
Absolut.
Ich bin immer noch ein Fan von ihm. Natürlich ist die Frage, wie ist die Bewertung? Wie gesagt, wir haben Einzelunternehmen, die echt fair bewertet sind. Deswegen, wir sehen da keine Bubble oder keine Überbewertung vom Großteil der Unternehmen. Das geht aber auf alle US-Titel. Und man sieht einfach, dass, sag ich mal, das, was den Nasdaq ausmacht, auch tatsächlich in der Kursentwicklung sich wieder zeigt. Aber natürlich, der S&P 500, der MSCI World haben sich genauso gut performt. Aber ja, die KI, die treibt und natürlich auch die Politik von Trump hat natürlich die KI-Unternehmen, sag ich mal, besonders positiv getroffen.
Ja, was auch noch positiv gelaufen ist, ist natürlich Gold, denn wenn große Unsicherheit im Markt ist, dann haben Safe Haven Anlagen wie Gold eben Konjunktur. Also Goldbugs freuen sich ja schon seit Monaten und mehreren Monaten über die große Kurssteigerung und Notizsteigerung. Wie sieht's hierbei aus? Ja, du hast eine Folie mitgebracht. Was sehen wir hier?
Und zwar, also das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht erstmal ganz kurz, warum kaufe ich Gold? Oder wer sind überhaupt die Interessenten von Gold? Mhm. Also zum einen sind es natürlich die Privatanleger, die einfach entweder sagen, ist für mich, ich fühle mich damit sicher, weil es einfach was, also es hat einfach eine
Daseins.
Eine
Fluchtwährung, ne? Also du sicherst dich halt eben gegen die Inflation ja auch ab. Ne? Genau. Das ist ja das große Heilsversprechen von Gold.
Genau, also man sagt, es ist zumindest zum Teil inflationsgeschützt, weil ich ja nicht unendlich viel Gold produzieren kann. Und das heißt, es hat ja irgendwo eine Wertstabilität. Wenn wir uns professionelle Investoren anschauen, die sagen genau deshalb, nehme ich es auch ins Portfolio mit rein, weil auch die Korrelation zu Aktien, zu Anleihen tatsächlich nicht 1:1 ist. Das heißt, wenn eine Aktie steigt, steigt auch normalerweise nicht Gold 1:1. Normalerweise. Aber wir haben auch keine negative, das heißt, die gehen komplett auseinander, sondern es ist einfach keine perfekte Korrelation zwischen den Werten. Das heißt, als Portfoliobestandteil ist das super. Und man sagt auch einfach, wenn die Krisenzeit hoch ist, also wenn die Ungewissheit am Markt hoch ist, und wir hatten ja geopolitisch unheimlich viele Themen, die das letzte Jahr mit reingespielt haben. Also seien es die Kriege, wo dann eben Trump sich auch eingemischt hat. Also egal, was es war, Gold war quasi letztes Jahr doch so das Thema, weil man einfach in die sichere Währung reingehen wollte. Man sieht es an der Grafik ziemlich gut.
Absolut.
Je mehr Unsicherheit eigentlich in den Markt reinkommt, desto mehr ist Gold gestiegen.
Ja, ja.
Überraschend, also überraschenderweise aber auch die Aktien. Das ist ungewöhnlich, nicht in einem Ausmaß, aber Gold spiegelt, glaube ich, ziemlich gut wider, was letztes Jahr los war.
Ja, du hast vollkommen recht. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil endlich mal auch die Lehrbuchmeinung funktioniert, ne? Denn, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, Liberation Day, Tariff Shock, also die Zölle werden eingeführt. Natürlich grundsätzlich erstmal schlecht für die Unternehmen, Aktienkurse sinken, Unsicherheit im Markt, Gold steigt.
Ja.
Macht Sinn. Genauso wie dann zum Beispiel, es gibt diesen US-UK Trade Deal Agreed, ne? Also dass man dort offensichtlich eine Vereinbarung dann getroffen hat. Gold geht wieder zurück, also die Sicherheit im Markt ist da, Aktien steigen und so. Also wunderbar, dennoch Gold gefragt.
Also es ist letztes Jahr wirklich, glaube ich, das Thema gewesen, auch von der Wertentwicklung her, mit eins der Top-Assets, wo man sagen kann, ja, es war einfach quasi eine Fluchtwährung für sehr, sehr viele. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Spiegel für die ganze Politik des letzten Jahres in den USA und auch stark davon getrieben. Nicht alleine, aber man sieht, finde ich, an der Grafik auch super mit den Ereignissen, dass das doch starke Auswirkungen hatte.
Was macht denn der US-Dollar? Ne? Jetzt haben wir uns ja schon die Zinspolitik angeguckt und dann ist ja auch immer die Frage, okay, der Zins ist der Preis des Geldes.
Ja.
Steigt der Zins, wird der Dollar natürlich teurer und so weiter und so fort. Was ist dort passiert?
Es war eine sehr spannende Zeit. Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg. Also jeder hat ja, glaube ich, gesagt, das war ein schwacher US-Dollar. Was heißt das eigentlich? Also klar, jetzt kann ich sagen, er wertet ab. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt meinen, zum Beispiel Nasdaq in meinem Depot habe und der hat 20% performt, dann habe ich dieses Jahr keine 20% in meinem Portfolio gesehen, weil der US-Dollar weniger wert geworden ist. Das heißt, am Ende hatte ich vielleicht eine Nullrendite, ich habe 10%, also ich habe quasi eine Abschwächung, weil der Wechselkurs sich einfach negativ verhält.
Ja.
Wenn ich jetzt wiederum Urlaub machen würde im US-Dollar, wäre das ganz nett, weil dann kann ich ein bisschen günstiger einkaufen gehen oder eben günstiger buchen. Aber wenn ich eben schon mein Geld in US-Dollar angelegt habe, hat es unheimliche Auswirkungen auf meine Performance, zumindest letztes Jahr. Die Frage ist dann, wie es weitergeht. Und die Grafik, die habe ich bewusst mitgebracht, weil ich einfach total schön finde. Ich finde es toll, dass wir sie gerade einsetzen können.
Ja.
Denn da sieht man, also erstmal vielleicht links auf der Seite, sind die verschiedenen, also immer Jahresbetrachtungsweise, wie der US-Dollar sich verhalten hat. Und dann haben wir hier zwei farblich eingegrenzt, also farblich einmarkierte Indizes, also Verläufe. Und das eine war 1973, das war das Thema, als der Goldstandard gelöst worden ist. Und da, also das war natürlich ein Jahr, was man so nicht wieder sehen würde.
Ja, genau, so dass die US-Dollar-Entwicklung also unterlegt war mit Gold.
Genau, genau. Und dass da natürlich Auswirkungen passieren, ist klar. Also selbstverständlich.
Die Loslösung davon, ja.
Genau, und dass es dann negativ sich für den US-Dollar auslöst, auch klar. Aber wir haben dieses Jahr, und das ist die dunkelblaue Linie, genau das, also fast das Gleiche.
Ja.
Und das, obwohl wir einfach nur so ein paar Kleinigkeiten in der Politik hatten, also Kleinigkeiten ist jetzt ein bisschen untertrieben, aber ich finde es erstaunlich, wie sich der US-Dollar verhält im Vergleich zu dem historischen Wert. Und das macht man ja nicht ohne Grund, sagen wir es mal so. Also man kann es natürlich auch steuern. Eine Zentralbank kann das steuern, das kann die Politik steuern durch bestimmte Signale, durch bestimmte, sag ich mal, Eingriffe in den Markt. Und ich kann das natürlich machen, um quasi noch die Attraktivität unserer Produkte noch besser zu machen.
Klar.
Also eigentlich habe ich damit automatisch eine Förderung für die inländischen Produkte in den USA, die auch eventuell exportiert werden könnten.
Genau. Bedeutet ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Mittelständler hier in Deutschland bin und ich brauche Vorprodukte aus den USA, freue ich mich natürlich, denn ich kann mit einem starken Euro gegenüber dem Dollar günstig einkaufen, denn bei Exporten wird ja dann in der Landeswährung fakturiert. Ne? Ja, da kommt auch die Bankkaufmannsausbildung dann wieder mir zugute, dann irgendwann doch, es hat sich doch gelohnt. Und ich kann günstig einkaufen, ne? Das
macht es damit. Ja. Genau, und das ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass es bewusste Absicht war, dass man das so gesteuert hat, aber das...
Ich glaube, Trump ist doch sehr an einem schwachen Dollar interessiert, würde ich sagen, oder?
Ich verhalte mich mal neutral, aber tatsächlich, wir merken es, es hat Vorteile, das so zu machen. Auch immer nur kurzfristig, langfristig kann das auch wiederum Nachteile, sag ich mal, für das eigene Land haben. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, sind eigentlich die US-Produkte günstiger als vorher, durch die Zölle nochmal attraktiver geworden. Und eigentlich macht dann Trump genau das, was er vorgesagt hat. Er will die eigene Wirtschaft voranbringen. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
Nachvollziehbar. Wir haben trotzdem weiterhin eine sehr große Unsicherheit im Markt. Also obwohl Trump jetzt alles dafür tut und man ja auch sagen könnte, gut, wir wissen ja, was wir jetzt von ihm bekommen. Er will den Dollar schwächen, er will, dass die Welt in den USA einkauft. Und wenn er, wenn er importiert wird, sozusagen aus Sicht der USA, also ausländische Güter ins Land importiert werden, wird es halt sehr, sehr teuer für die Exporteure. Also, weiß ich nicht, Autos aus Deutschland würden sehr teuer werden in den USA, was die Nachfrage dann natürlich kappt. Dennoch eine sehr große Unsicherheit im Markt. Der VIX, also dieser also wie hoch ist die Unsicherheit im Markt, steht bei 55 Punkten.
Ja.
Warum immer noch große Unsicherheit? Wir wissen doch, was wir zu gewärtigen haben.
Das Problem ist, es ist gefühlt nicht verlässlich. Mhm. Also man versucht klar zu werden, was die Politik verfolgt oder was sie für ein Ziel verfolgt. Aber wie gesagt, dann kam zum Beispiel Liberation Day und da ist der VIX auch. Also der VIX ist quasi, wie wahrscheinlich ist es oder was denkt man, wie wird sich der S&P 500 die nächsten 30 Tage verändern? Mhm. Und je höher der Wert quasi ist, desto unsicherer ist der Markt. Das ist quasi so eine Abweitung davon. Und mit 55 sind wir auf einem Level, wo wir zur Finanzkrise waren.
Mhm.
Und das war damals extrem. Und wir haben momentan ja eigentlich theoretisch gar keine Krisenzeit, die vergleichbar ist mit der Finanzkrise.
Genau, also man könnte es so formulieren, dass man sagt, okay, das waren die wirklich schwarze Schwäne, ne? Also so wirklich so exogene Schocks, ne, die jetzt Michael Burry jetzt mal außen vor gelassen, so nicht vorhersehbar war. Aber das, was Trump macht, hat die gleiche Magnitude wie diese Schocks damals.
Zumindest von der Unsicherheit, ja. Und das ist das Erstaunliche. Also die Menschen können sich nicht darauf verlassen, was er macht. Also schauen wir uns den Liberation Day ja an. Da steht er plötzlich da, hält diese Tafeln nur ab und sagt, also ich habe das hier und die Formel, die ich damit berechnet habe, ist die. Und jeder hat irgendwie nur gefühlt Fragezeichen im Kopf. Und solche Momente führen natürlich dazu, dass jeder auch für sich dann, also jedes Land, was mit den USA irgendwie zusammenarbeitet, sich ja auch fragt, welche Auswirkungen hat das denn auf uns? Mhm. Also natürlich hat auch Deutschland dann sich überlegt, okay, was bedeutet das jetzt, dass diese Zölle kommen? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Was bedeutet das am Ende? Und es hat ja unheimliche Auswirkungen, weil die USA sind eben, wie man schon beim MSCI World sieht, mit 70% ja vertreten. Ohne sie geht's ja nicht.
Ja, ja.
Und ich glaube, einfach diese Ungewissheit hintendran, die macht das eben so, ja, so ungreifbar, dass man einfach nicht weiß, was kommt als nächstes, wie geht's weiter. Und auch wenn theoretisch er alles umsetzt, wie es sein sollte, und also in seiner, also aus seiner Idee heraus, und selbst die US-Dollar-Abwertung theoretisch gut ist, ist trotzdem diese Ungewissheit, finde ich, extrem schwierig zu greifen und extrem schwierig einzuschätzen.
Jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, Donald Trump ist jetzt nicht der einzig allein Verantwortliche für Steigen und Fallen des Wegs. Das hatte ich jetzt ein bisschen zugespitzt, weil natürlich auch geopolitische Themen, eine Ukraine-Krise und so, ja beispielsweise Krieg auch damit reinspielen, Israel, Palästina-Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Es ist nicht nur seine Politik, das muss man auch dazu sagen, fairerweise.
Guter Hinweis, es ist tatsächlich genau so, aber dieses Jahr waren die Unsicherheiten generell weltweit extrem.
Absolut. Jetzt müssen wir natürlich gucken, um das Ganze noch rund zu kriegen.
Ja.
Wenn wir das jetzt aus Anlegerperspektive betrachten, ne? Wir haben jetzt schon gesagt, okay, aus Euro-Anleger- und Anlegerinnen-Perspektive war es jetzt nicht das beste Jahr, wenn ich in den USA investiert war, aufgrund der Dollarschwäche. Wie wirkt sich das denn aus, wenn es weiter so geht? Denn grundsätzlich möchte ich ja eigentlich in US-Aktien anlegen, denn es ist ja nun mal der größte Markt.
Also grundsätzlich, wenn der US-Dollar noch weiter abgewertet werden würde, wäre das weiterhin schlecht für mein Portfolio, wenn ich in US-Dollar investiert bin. Mhm. Was heißt in US-Dollar investiert bin? Also der S&P 500 läuft auf US-Dollar, wenn ich nicht die gehedgte Variante
habe. Ja, genau.
Gleiches ist der MSCI World. Normalerweise gehe ich ja nicht in die gehedgte Variante rein.
Ja, richtig.
Es sei denn, ich habe mich damit wirklich bewusst beschäftigt und ich möchte dieses Risiko. Also was kostet, wie du schon sagtest. Also die Kosten auch fürs Hedging sind das letzte Jahr unheimlich gestiegen.
Ja,
das heißt, also die gehedgten Varianten sind von der Performance gar nicht so viel besser, weil immer die Kosten sehr hoch waren. Also ja, es ist ein Unterschied, aber man darf jetzt nicht denken, das ist jetzt die perfekte Lösung. Das mache ich ja meistens, wenn ich irgendwelche Risikorestriktionen hinten dran habe. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Wenn der US-Dollar weiter abwertet, wäre das nicht gut. Das sehen wir aber momentan, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, sehen wir als gering an.
Okay.
Wir denken, dass er sich eher so ein bisschen einpendeln wird. Nicht gerade, dass er nach oben geht, aber jetzt auch nicht, dass er noch weiter abwertet. Wenn er konstant bleibt, dann habe ich, sag ich mal, die Verluste aus diesem Jahr, führe sie nicht fort, grundsätzlich habe ich ja theoretisch, dass die Wirtschaft vor Ort ja mehr gefördert wird, also müssten eigentlich die Kurse irgendwann wieder steigen.
Ja.
Das heißt, ich könnte davon profitieren und wenn irgendwann der US-Dollar und der Euro sich wieder ausgleichen, ist immer die Frage, wo der richtige Wert eigentlich ist, könnte ich davon wieder profitieren. Es ist aber, sag ich mal, ein zusätzliches Risiko zu meiner klassischen Geldanlage. Also in aller Weise gucke ich ja, was habe ich für ein Kursrisiko, was ist mit den Unternehmen, die hinten dran stecken, ist vielleicht die Rendite nicht so gut wie andere.
Ja.
Und jetzt kommt halt zusätzlich wirklich noch das Wechselrisiko dazu. Das ist Kurswechselrisiko, was ich vorher zwar auch immer hatte, aber glaube noch nie so bewusst war wie dieses Jahr.
Aber das bedeutet auch, ihr habt jetzt in eurem Ausblick, ihr seid jetzt auch nicht pessimistisch jetzt für US-Aktien oder ihr sagt jetzt nicht, jetzt muss ich aber in Europa rein, weil das mit dem US-Dollar weiter abwärts gehen könnte und ich richtige Abwärtsrisiken habe aus Privatinvestorenperspektive.
Also gerade mit dem Blick darauf, nein. Mhm. Was wir natürlich sagen, ja, die Large Caps sind hoch bewertet, was aber auch nicht heißt, wir sagen nicht. Also wir haben so ein quasi Stimmungsbarometer und dann haben wir natürlich bestimmte Regionen und Länder, die ein bisschen übergewichtet sind, manche untergewichtet und manche ganz, ganz negativ. USA sind trotzdem eher neutral bis kaufen, geschätzte ungefähr. Klar, man geht so ein bisschen in die Richtung, vielleicht eher Small- und Mid-Caps könnten von niedrigen Zinsen nämlich profitieren. Aber da muss man gucken, dass auch die Zinsen niedrig sind oder runtergesenkt werden. Wenn sie nicht runtergesenkt werden, ist der Bereich tatsächlich auch gar nicht so attraktiv. Also als Bestandteil. Bitte nicht falsch verstehen, ich sollte jetzt nicht unbedingt 80% meines Vermögens in US-Small-Caps reinpacken, weil es aber ein anderes Risikoverhältnis ist.
Ja, absolut. Diversifizieren ist ja mal das große Stichwort, ne? Das wären wir ja nicht müde, dann immer zu betonen. Ne? Wie sieht es denn dann mit Gold aus? Gold als Beimischung, Gold als Fluchtwährung?
Ja.
Eine Idee? Oder?
Also wir hatten letztes Jahr, oder diese, also 2025, glaube ich, die extremste Wertentwicklung von Gold, die es gab. Und Gold ist extremst teuer. Aber wir sehen trotzdem aufgrund der ganzen Unsicherheit, die am Markt herrscht, weiterhin Potenzial für Gold. Nicht im gleichen Verhältnis, wie es dieses Jahr war. Also dieses Jahr war es wirklich extrem. Aber wir würden Gold nicht abschreiben wollen, weil das einfach momentan gefühlt einfach dazugehört. Und auch von Relevanz, also eine höhere Relevanz hat als die Jahre davor.
Ja.
Früher hat man es immer dabei gehabt, für den Fall, wenn. Wir hatten genau jetzt den für den Fall, wenn. Und wir denken noch nicht, dass es nächstes Jahr sich verändern wird. Wie gesagt, nicht in der gleichen Dynamik, aber trotzdem, gerade bei niedrigeren Zinsen wird Gold immer profitieren.
Ja, was die Anlegerinnen und Anleger immer vor Augen führen sollten, Gold ist ja jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich spekuliere jetzt auf einen hohen Gewinn, sondern das ist ja eine Absicherung. Genau. Weil ich jetzt zuletzt auch gelesen habe, das fand ich sehr erschreckend, bei einer Wirtschaftsjournalistin, die meinte, ja, ich bin eingestiegen, weil ich so gierig war. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann hast du vielleicht Gold nicht verstanden.
Ja, also Gold ist einfach, das ist ja eigentlich das Spannende, weil dann jetzt komme ich gerade mal zum Thema Bitcoin. Die haben ein paar Parallelen und das ist ja, also man sagt eigentlich mal, das ist so ein bisschen das Hedging fürs Portfolio, also die Absicherung, damit ich quasi einfach einen Bestandteil habe, der eher ruhig da ist, der einfach, falls die Börsen voll durcheinander gehen, habe ich quasi meinen Bestandteil, weil die Korrelation ja, wie gesagt, nicht 1:1 ist. Und jetzt das, was ich meinte mit Bitcoin, tatsächlich ist ja Bitcoin, sagt man auch, das digitale Gold so ein bisschen. Oder das sagen jetzt immer die Bitcoin- oder Krypto-Befürworter. Natürlich würde es nicht jeder so unterzeichnen. Aber es ist tatsächlich so, dass Kryptowerte, gerade Bitcoin, tatsächlich ähnliche Funktionen haben, weil die Korrelation auch eben nicht perfekt ist. Das heißt, wir haben da auch keine 1:1-Korrelation. Und so kann Kryptowährung tatsächlich einen ähnlichen Effekt auslösen. Und theoretisch wäre es auch inflationsgeschützt. Ich möchte jetzt aber nicht zu weit gehen, weil
alles
ein gut kritisches Thema natürlich ist. Also kein kritisches Thema, aber einfach noch nicht so implementiert wie jetzt andere Anlageklassen.
Wir haben jetzt ja natürlich auch noch keine große Historie, wo wir, also beim Bitcoin, wo wir jetzt darauf zurückblicken können und untersuchen können, okay, wie verhält sich der jetzt in gewissen Situationen und wie hoch ist tatsächlich die Korrelation mit Gold und mit den Inflationsdaten.
Ja. Ja.
Was ich so ein bisschen interessant fand, war, das hatte auch Roman Reha gesagt, Bitcoin ist Gold auf Steroiden, weil ich natürlich bei Bitcoin die Möglichkeit habe, alles zu verifizieren. Okay, in welchen Händen ist das, wer hält das und wer kauft, wer verkauft. Bei Gold ist das nicht so. Und jetzt gibt es die große Theorie, dass die ganzen ETCs ja vielleicht dass das, was in ETCs verbrieft sein sollte, dass das Volumen größer ist als das, was tatsächlich an Gold dran ist. Ist dem so?
Nein, also jein. Also der klassische ETC sieht so aus, wenn ich Anteilsscheine rausgebe, muss ich auch wirklich das Gold hinterlegt haben. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass du wirklich in London in den Tresor gehen könntest, Also wir bieten das ganz, ganz selten an, weil das super Sicherheitskontrollen sind und es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Und dann geht man mehrere Wendeltreppen runter und kommt in den Tresor.
Warst du schon dort?
Ich durfte leider noch nicht hin. Ich
okay.
Aber ich habe Bilder gesehen und das war toll aus. Wie gesagt, es ist sehr restriktiv, wer da rein darf.
Ja.
Und wenn man da reingeht, da sind nicht nur unsere Goldbarren, da sind, also okay, unser ist ja der falsche Begriff von unserem ETC, da sind auch von den ganzen anderen, die in London verwahrt werden. Und da stecken wirklich die Goldbarren. Und wenn das ist mal ein Tausch zwischen den beiden ETCs stattfindet, dann nimmt man wirklich den Goldbarren hier rein und dann wieder raus.
Okay.
Also es ist total surreal auf dieser Masse an Gold. Mhm. Und die liegt wirklich da. Und da spreche ich jetzt mal für den Großteil der Konkurrenzanbieter auch, dass sie das Gleiche verfolgen. Das heißt, wir haben wirklich eine 1-zu-1-Deckung und da kann gar nichts passieren, dass irgendwie zu viel Gold rausgegeben wird.
Okay.
Aber
ja, ja.
Es gibt sowas wie einen Derivatemarkt. Derivatemarkt ist ja quasi sehr plakativ gesagt, Wetten auf irgendeinen.
Steigende oder fallende Preise.
Genau, auf irgendeinen Vermögenswert, egal was es ist, ob es Aktien sind, ob es Rohstoffe sind. Und ursprünglich ist es ja, oder es wird auch noch immer so teilweise genutzt, wenn ich irgendwie produzieren möchte, ich möchte mich absichern, dass, wenn ich dann die Ware bekomme, dass dann der Preis sich eben nicht mehr ändert. Und dann kriege ich ja auch das geliefert, dieses Gut. Dafür war es ursprünglich mal gedacht. Mhm. Alles fein und gut, die sind auch gedeckt. Aber dann gibt es welche, die sagen, ich habe da gar kein Gold hinten dran stehen, sondern ich wette drauf, aber am Ende wird es in bar bezahlt.
Ja.
Also das heißt, es gibt zwar Derivate auf Gold, aber man sagt schon ganz klar, aber die Erfüllung erfolgt in Cash. Und dadurch habe ich zwar einen aufgeblähten Markt,
ja,
aber ich hätte nie den Anspruch darauf, das Gold zu bekommen.
Okay, das heißt also, es ist im Prinzip mehr Paper Gold in Form von ETCs und Derivaten tatsächlich im Umlauf, als es an Volumen in physischer Form gibt, aber aufgrund der Tatsache, dass es eben Derivate gibt und die auch nicht fulfilled werden,
genau,
in Gold.
Also es ist einfach wirklich, und das ist
Also stimmt, aber bei Bitcoin ist es eben anders, weil also da wird an Paper Bitcoin entspricht auch der Menge an Bitcoin.
Es gibt die ersten Derivate auf Bitcoin und sobald das, sag ich mal, mehr implementiert wird, wäre es das Gleiche. Aber es hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Lieferkeit. Es ist wirklich nur zur Absicherung, meistens für professionelle Kunden, die aber sagen, ich brauche es für mein Portfolio, um mich abzusichern. Klar, es gibt auch vielleicht immer den ein oder anderen Hedgefonds, der damit vielleicht ein bisschen viel mehr macht, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist auch kein Risiko vorhanden und meines Erachtens auch keine Kritik. Ja.
Wenn wir jetzt gucken und wieder die Diskussion und die Fragen da auf Trumps Wirtschaftspolitik und abschließend zurückbringen, welche langfristigen Risiken entstehen denn durch Trumps wirtschaftspolitischen Kurs?
Ja, ich hatte es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, das Thema Wohlfahrtsverluste. Das heißt, durch die ganzen Handelszölle steigt wahrscheinlich die Inflation langfristig. Eine Inflation, die steigt, wird irgendwann für die Menschen, die in einem Land leben, nicht gut sein. Das heißt generell, die Volkswirtschaft, sobald ich nicht den richtigen Moment gefunden habe, das wieder strategisch zu ändern, könnte extremst drunter leiden, wenn sie wirklich eine hohe Inflation bekommen, die Fed aus irgendeinem Grund vielleicht die Zinsen nicht hochschrauben kann oder es nicht funktioniert, nicht wirkt. Also es gibt ja ganz viele Kleinigkeiten, die man beachten muss, aber das könnte tatsächlich ein Risiko sein, dass es einfach innerpolitisch nicht so gut läuft. Dazu kommt noch das ganze Thema Handelskonflikte. Das war jetzt ja eine sehr rabiate Kommunikation mit den Zöllen.
Ja.
Und
ja.
Jedes Land hat auch anders darauf reagiert. Und mit China und USA ist es jetzt so ein bisschen.
Man wartet noch ab, wer da jetzt tatsächlich mehr Kraft hat. Ne?
Ja, also, und ja, das ist erstaunlich, weil eigentlich war es immer ganz klar USA. Und plötzlich kam gefühlt China hoch mit einer ganz anderen Dynamik, mit einer ganz anderen Stärke. Und genau das sehe ich auch als großes Risiko für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, wenn das irgendwie schief geht. Also da hoffen wir aber mal, dass das in die richtige Richtung geht und dass kein volkswirtschaftlicher Zwei-Länder-Kampf wird. Das wäre, glaube ich, da wird keiner gewinnen. Die Frage ist einfach nur, wer hat dann am Ende wirklich die größere Macht, die größere Position dahinter. Aber wie gesagt, das werden wir sehen. Das Gleiche ist so ein bisschen. Wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns mal die Energiepolitik an. Sie haben ja ganz viel auf die fossilen Brennstoffe gesetzt. Jetzt haben wir die Diskussion auch bei uns im Land. Was ist das Richtige? Fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien. Und jetzt rein unabhängig von allen Werten und Meinungen, muss ich eigentlich mit der neuen Wirtschaft mithalten können, mit der neuen Innovation. Ich muss überlegen, was gibt es denn an nachhaltigen Möglichkeiten? Wenn ich da einfach keine Energie reinsetze oder keine Forschung, keine Weiterentwicklung, Und dann kommt es irgendwann, dass fossile Energiestoffe vielleicht wirklich nicht mehr, einfach nicht mehr nachgefragt werden, um es mal ganz neutral wirklich zu belassen. Dann habe ich einen unheimlichen Innovationsrückschritt. Mhm. Das Gleiche hat man bei Elektroautos gesehen, wie auf einmal aus Asien eine Masse an Elektroautos hochkommen.
Solarmodule ja auch, davor Stahl.
Genau. Ja. Und wenn ich da einfach keinen Fokus in der Weiterentwicklung setze, wenn ich kann auf der einen Seite von mir aus ja das abbauen, egal unabhängig jetzt von der Umwelt, was dahinter steckt, aber wenn ich da nicht in die Forschung reingehe und das Thema einfach mal ignoriere, dann merke ich halt, dass ich dann irgendwann komplett zu spät dran bin. Und das ist, glaube ich, ein Risiko, was ich nicht machen sollte. Oder nicht eingehen sollte. Und das nächste ist noch so ein bisschen dieses ganze Thema Deregulierung am Finanzmarkt. Also eine Deregulierung am Finanzmarkt ist eigentlich positiv, weil ich fördere ja dann die ganzen, also wie jetzt Kryptowährungen, ne, mit den Stablecoins allein da ist ein unheimlich, also da ist ein Wachstum des Finanzmarktes da. Aber je deregulierter ein Finanzmarkt ist, desto mehr Schindluder wird getrieben. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Und deswegen sind wir auch gefühlt so ein extrem regulatorisches Konstrukt. Und ich will es gar nicht schlecht reden. Man will gar nicht teilweise in die Details reingehen, weil da kriegt man wirklich die Krise. Aber es hat ja eine Begründung, warum man das gemacht hat. Also meistens folgt ja eine gewisse Regulierung aufgrund eines Vorfalls. Und ich hoffe einfach nicht, dass das dazu beiträgt, aber es könnte dazu beitragen.
Finde ich sehr interessant, weil du hast es jetzt gerade genannt, ne, die Vorfälle. Du hattest hier auch eine Grafik mitgebracht. Ne, wie stark sind tatsächlich die Schocks, die Trump durch seine Politik ausgelöst hat? Und wenn wir uns jetzt hier die Grafik angucken, seit 1963, da haben wir ja schon ein paar US-Präsidenten offensichtlich erlebt an den letzten mehr als 60 Jahren. Und tatsächlich ist es so, ja, es hat eine große Magnitude, was Trump dort tut. Aber es war jetzt auch nicht das Schlimmste, was wir je erlebt haben.
Nein. Und das ist, ich möchte mich auch wirklich neutral positionieren, weil ich finde es unheimlich schwierig zu sagen, also auf der einen Seite ist es eigentlich positiv für sein Land, was er macht, es hat aber unheimlich Auswirkungen weltweit auf alle anderen Länder. Mhm. Wie gesagt, ob das richtig, ob das falsch ist, sei mal ganz dahingestellt. Aber wenn wir uns die Grafik anschauen, so viel schlimmer waren die Reaktionen gar nicht gewesen, auch wenn es sich nach viel mehr angefühlt hat. Also die Medienpräsenz ist ja eine ganz andere als bisher. Und manchmal, man sagt ja schon so ein bisschen, seine Politik geht auch mehr in diese Richtung. Und ich würde sagen, das zeigt es manchmal ganz gut wieder, wenn man diese Grafik sieht.
Ja, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ja. Vielleicht setzen wir uns dann schon im nächsten Jahr dann zusammen und gucken dann, wie ist die Trump-Politik wie nach 2 Jahren, wie jetzt die sich ausgewirkt. Denise, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Und da haben wir doch ein paar interessante Einblicke dann bekommen. Dankeschön. Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Denise Koch von Invesco. Mit ihr habe ich auf die Präsidentschaft von Donald Trump, auf ein Jahr Präsidentschaft Donald Trump zurückgeblickt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber bitte fair. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann. Ciao.